Okay, ihr Lieben, ich möchte mit euch heute ein paar Gedanken austauschen zu der Hochzeit zu Kana. Und da fällt uns sicherlich immer direkt die Verwandlung von Wasser zu Wein ein. Habt ihr das mal umgekehrt erlebt? Wein zu Wasser. Ein Dorf hatte mal ein Dorffest und sie sind hingegangen und haben gesagt, so, das wollen wir richtig feiern. Jeder bringt von zu Hause was mit zum Essen und jeder bringt auch die beste Flasche Wein, die er hat, mit und wir tun sie alle in ein Fass. Gut, Entschuldigung, alle Weinkenner sagen, was für eine Vergeudung, aber macht nichts, sie haben es getan. Jedenfalls, als dann alle da waren und der Wein in dem Fass war, hat der Erste dann den Wein probiert und stellte fest, es ist Wasser. Und das war natürlich eine klare Erklärung. Jeder hat sich auf den anderen verlassen. Jeder hat gedacht, lass doch die 99% den Wein bringen, ich bringe eine Flasche Wasser. Ja, das fällt ja auch nicht auf. Das Ergebnis hatten sie dann und sie hatten dann eine sehr schöne Feier ohne Wein. Kann sein, hier ist es etwas anders. Unsere Texte in Johannes 2, 1 bis 11 zeigt es etwas anders auf. Johannes ist der einzige Evangelist, der von diesem Zeichen Jesu berichtet hat. Und im Zentrum des Johannesevangeliums steht die Botschaft, dass Jesus der Sohn Gottes sei. Das ist sein Anliegen, durch alle Kapitel hindurch. Und es gipfelt in der Aussage in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater, wir sind eins. Jesus ist in die Welt gekommen, um den Menschen einfach die Nähe Gottes zu vermitteln. Damit die Menschen durch die Werke an ihn glauben und auch an Gott. Und er möchte, dass die Menschen die Liebe Gottes erfahren. Wie es heißt eben in Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Und nach dem Johannesevangelium führt die Erkenntnis des Einsseins mit Gott dazu, dass der immer unbefriedigte Mensch von seinem Lebensdurst dann auch befreit wird. Jesus kann Wasser geben, das ewig hält, kann den Durst, den wir empfinden, stillen. So heißt es in Johannes 4, Vers 13, wer von diesem Wasser trinkt, wird weder Durst bekommen, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Gott ist ein lebensbejahender Gott, der die Freude in uns hineingelegt hat, der schon im Alten Testament festgelegt hat, wir sollten Gemeinschaft untereinander und mit ihm haben. Er hat angeordnet, dass wir miteinander Feste feiern. Das Laubhüttenfest, Feste der Versöhnung, das Sühnefest. Und er hat immer einfach Gelegenheiten gesucht, um einfach mit den Menschen eine Gemeinschaft zu haben, eine Tischgemeinschaft. Jesus war das auch wichtig. Wie oft wird davon berichtet, dass miteinander Essen und miteinander Gemeinschaft haben für ihn ganz wichtig ist. Und auch hier, wo eben Wasser zu Wein verwandelt wird, ist es das Zeichen, das darauf hinweist, dass er Gemeinschaft mit uns haben will. Manche Ausleger haben auch gesagt, die Verwandlung in Wein ist auch ein Hinweis auf sein Blut. Er hat auch später gesagt dann zu seinen Jüngern, ich werde davon nicht mehr trinken, bis wir im Himmel zusammen sind, wieder miteinander. Und dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass Gott die Menschen liebt, bekräftigt Jesus durch sieben Zeichen, die uns im Johannesevangelium wiedergegeben worden sind und die nur im Johannesevangelium wiedergegebene Zeichen von der Verwandlung von Wasser zu Wein ist das erste von den verschiedenen. Einmal eben Johannes 2, die Hochzeit zu Kana, dann die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten, Johannes 4, und dann die Heilung am Teich Bethesda, das Speisungswunder am See Genezareth, der Seewandel, ja, wo dann eben man über das Wasser ging, die Heilung des Blindgeborenen und die Auferweckung des Lazarus. Und es ist einfach wichtig, das in diesem Zusammenhang zu sehen. Johannes bemüht sich darum, uns Jesus als den vorzustellen, der der Sohn Gottes ist. Und Johannes spricht ganz bewusst nicht von Wundern in seinem Evangelium, sondern von Zeichen. Und Wunder selbst, das muss man einfach so ein bisschen sehen, lassen die Menschen erstaunen. Aber sie sind nicht allein der Grund des Glaubens. Die Menschen haben gesehen, wie Jesus Menschen gesund gemacht hat. Zu Tausenden sind sie ihm nachgereist und haben ihn aufgesucht und wollten gesund werden. Und viele sind gesund geworden. Und sie haben seine Weisheit gehört. Die Schriftgelehrten im Tempel sahen einen 12-Jährigen, der ihnen die Schrift auslegte. Aber am Schluss waren die Zeichen nicht genug und die Wunder nicht genug, um ihn als Sohn Gottes anzuerkennen. Aber es ist für uns als Menschen und für die Menschen damals unterstützend gewesen. Das werden wir noch im Verlauf unseres Abschnittes dann auch sehen. Der Text heißt, zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil. Und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für die Festessen verantwortlich ist. Und sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser. Und er kostete. Und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich das nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten. Er rief dann den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich betrunken und getrunken haben, ein weniger guten Wein. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Zeichen seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Entschuldigung, ich hatte noch nicht weitergemacht. Gliederung des heutigen Morgens der Predigt ist einmal, was er euch sagt, das tut. Und das zweite, und seine Jünger glaubten an ihn. Noch ein bisschen zum Hintergrund, sehr interessant, dass Jesus mit seiner Mutter und den Jüngern eingeladen war zu dieser Hochzeit. Interessant ist, dass als er dann die Hochzeit verließ, seine Brüder dabei waren. Die müssen also irgendwie zwischenzeitlich, nicht am Anfang, dazugekommen sein. Und wir haben hier eine sehr schöne Geschichte, auch von einem Verhältnis zwischen Jesus und seiner Mutter. Und dieses Gespräch ist auch sehr interessant. Jesus möchte die Herrlichkeit Gottes aufzeigen, obwohl er sich anfänglich dagegen wehrte. Und wahrscheinlich hatte die Mutter irgendwelche Beziehungen zu dem Hochzeitspaar und zu der Hochzeitsgesellschaft, denn wenn man so einfach sagt, hier, Diener, macht, was er sagt und so weiter, und sich darum kümmert, dass der Wein ausgegangen ist, dann hat man irgendwie eine Verantwortung oder eine Beziehung, die das so notwendig macht. Interessant ist dann der Ablauf zwischen Jesus und seiner Mutter. Er verneint erstmal ihre Bitte und verwehrt ihren Wunsch. Und das muss man erstmal so stehen lassen. Und auf der anderen Seite erfüllt er ihn nachher. Interessant auch, wie Maria reagierte, als er sagte, nein, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Es ist nicht so schroff, wie Luther es am Anfang übersetzt hat, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Das ist ein Unterton, der etwas zu stark ist für das, was eigentlich dort ausgesagt worden ist. Aber er hat ganz klar gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, ich mache hier noch nichts. Und was macht sie? Johannes berichtet, sagt, sie dreht sich um und sagt den Dienern, macht, was er sagt. Also, einmal kümmert mich nicht das so sehr, was mein Sohn sagt, und zum Zweiten, ich vertraue ihm ganz. Und so könnte man das etwas beschreiben. Kana ist ein kleiner Ort, nördlich von Nazareth. Und damit ihr das noch ein bisschen, hier seht ihr ganz Israel und hier ein kleiner Ausschnitt, so nördlich dann von Megiddo, Nazareth, liegt Kana, hier mit C geschrieben, weil es halt eben eine englischsprachige Ausgabe ist. Und man hat einen wunderschönen Blick von Kana auf der Anhöhe rüber auf den See Genezareth. Hinter dem Berg liegt Tiberias. Das möchte ich euch auch mal kurz mal zeigen. So sieht das aus. Eine fruchtbare Gegend. Sie gehört zu der Ebene Azuchis und war eigentlich von der Zeit der Kreuzfahrer bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts eben der biblische Ort Kana. Während der Zeit der Aufklärung und der Infragestellung aller Aussagen der Bibel ist man davon ein bisschen weggekommen und versuchte, Kana ganz woanders hinzulegen, was auch möglich ist, weil Kana gibt es mehrmals. Deswegen heißt es hier auch Kana in Galiläa. Aber heute ist man eben doch mehr aus topografischen und sprachlichen Gründen mehr auf, wieder davon überzeugt, dass es dieses Kana ist, von dem wir hier aus gerade auch über die Ebene auf den See Genezareth gucken, und hinter dem Berg liegt Tiberias. Und Jesus hat dieses Wunder getan und er wurde eingeladen mit seinen Jüngern, mit seiner Mutter, und es zeigt uns auch, dass Jesus keine Spaßbremse war, sondern der auf einer Hochzeit eben auch mitmachen konnte und kann. Und in dieser Zeit spricht halt eben die Mutter von ihm und sagt, tut, was er euch sagt. Und das war für mich so ein Stück ein wichtiger Satz. tut, was er euch sagt. Sie hätte mit ihm diskutieren können. Und sagen, hör mal, auch wenn deine Stunde noch nicht gekommen ist, aber so einen kleinen Vorgeschmack, so wie als Zwölfjähriger im Tempel. Sie wusste ja mehr. Der Engel hat es ihr ja erzählt, wofür Jesus in diese Welt gekommen ist. Und sie war von ihm überzeugt. Sie glaubte an ihn. Und sie diskutiert nicht mit ihm und sagt den Jüngern, den Dienern einfach, tut, was er euch sagt. 600 Liter platzten in diese Krüge. Also es sind nicht diese Krüge, die hier abgebildet sind. Das gibt zwei Gründe, warum nicht. Es sind erstens 5 statt 6. Und zweitens waren die Krüge, die hier beschrieben worden sind, aus einem Steinblock geschlagen und dienten dazu, dass man dort Wasser schöpfte, um die ankommenden Gäste die Füße zu waschen. Und in dieser profanen Art und Weise sagt Jesus, mach diese Gefäße voll. Ja, also nicht besonders ehrenvoll, ja, wo man das Wasser für die Füßewaschung rausholt. Diese Gefäße macht ihr alle voll, 600 Liter. Und da wandelte er das dann eben um. Aber wichtig war an für sich der Satz, den sie den Dienern sagte, und der gilt eigentlich auch für uns heute. Tut, was er euch sagt. Wir wissen, jeder von uns eigentlich auch sehr persönlich, was ich eigentlich tun sollte. Was Gott mir lange schon gesagt hat und wo er schon lange mit mir spricht, mit mir redet. Und sollten wir da nicht nochmal darüber nachdenken, was Maria sagte, tut, was er euch sagt, und es wird zu eurem Wohl dienen. Der zweite Aspekt, der dabei auch zum Tragen kommt, eben neben dem Gehorsam der Diener dann und auch der Gehorsam, der uns eigentlich dann auch eben gut ansteht, das ist der, was diese ganze Geschichte für ein Resultat brachte. Und seine Jünger glaubten an ihn. Zeichen offenbaren die Herrlichkeit Gottes. Der Stab Aarons zum Beispiel im Alten Testament fraß die Stäbe der Magier. 2. Mose Vers 7. In 2. Mose 7. Und die Teilung des Meeres durch Moses war ein gewaltiges Ereignis, ein Zeichen Gottes. Die Feuersäule, die dem Volk Israel voranging, indem Gott das Volk führte und so weiter. Wir könnten das einfach auch fortsetzen, wo Gott einfach Zeichen gesetzt hat, Wunder getan hat, um die Menschen davon einfach auch zu überzeugen. Und die haben wir auch ab und zu. Es gibt auch Zeichen der Prophetie und der Schrift, die einfach sagt, hier, das Wort Gottes hat sich erfüllt. Jesus wird als der Knecht Gottes, als das Lamm Gottes schon im Alten Testament beschrieben und wiederholt im Neuen Testament. Micha gibt genau bekannt in Kapitel 5, Vers 1, wo der Messias geboren wird. Nicht in Nazareth, nicht in Jerusalem, in Bethlehem. Und Jesus bezieht sich ja selbst auch darauf, indem er sagt, ihr kennt die Schrift doch, was sagt sie denn? Zeichen sind eine Hilfe. Zeichen unterstreichen das, was wir mit dem Glauben verbinden. Aber Zeichen unterstützen nur den Glauben. Sie sind nicht der Grund des Glaubens selbst. Denn sonst hätte ja ganz Israel sagen müssen, er hat die Kranken geheilt, er hat die Blinden sehend gemacht, er hat die Toten auferweckt. Das müsste doch genügen. Aber es genügte nicht für die Hartherzigkeit menschlicher Herzen, die selbst vor diesen Zeichen keinen Respekt hatten und sagten, ne, was soll's, wir gehen doch unseren Weg. Und das Ende dieses eingeschlagenen Weges war dann der von den Pharisäern und Schriftgelehrten initiierte Ruf, kreuzigt ihn. Die Ablehnung Jesu, die Ablehnung Gottes, die Ablehnung des Heilshandelns Gottes, obwohl seine Stunde gekommen war und er sich als derjenige erwiesen hat, der den Menschen helfen kann. Und dabei ist das Weinwunder, die Verwandlung von Wasser in Wein, nur ein ganz kleines Ding. Zeichen unterstützen nur, aber sie sind nicht der Grund des Glaubens, sondern vielleicht der Anlass oder der Impuls. Aber der Glauben selbst hängt ja viel tiefer. Es ist nicht etwas, was ich einfach sehen kann. Es ist ein Geschenk, was Gott mir gibt, um das ich bitten darf. Es ist aber vor allem ein sich einlassen auf Gott. Zum Beispiel, was sie den Dienern sagte, tut, was er euch sagt. Das gehört zum Glauben. Zum Glauben gehört Gehorsam. Wenn wir an Gott glauben wollen, dann müssen wir ihm gehorchen. Wenn wir an Gott glauben wollen, dann müssen wir ihm vertrauen. Und dann müssen wir ihm treu sein. Viele Menschen sagen, ich kann nicht glauben. Ja, mein Verstand steht dahinter oder dagegen. Ich kann eigentlich nicht glauben. Wie soll das denn eigentlich funktionieren? Der Weg ist auch nicht über unseren Intellekt zu begehen. Und Gott ist nicht über unseren Verstand zu begreifen, sondern durch unser Herz. Ich möchte Gott vertrauen. Ich möchte Jesus vertrauen. Ich möchte ihm treu sein und ihm gehorchen. Und dadurch glaube ich an Gott. Und dadurch bekomme ich auch Gewissheit, dass ich sein Kind bin. Weil ich seinem Wort gehorche. Weil ich einfach weiß, sein Wort sagt mir, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Darauf verlasse ich mich. Das ist, wo ich ihm gehorche, wo ich ihm treu bin, wo ich darauf vertraue. Und diesen Glauben, den sucht Jesus eigentlich. Und es war noch nicht seine Zeit, aber er hat uns schon mal durch das erste Zeichen einen Einblick gegeben, was er eigentlich so vorhat, den Menschen zu erreichen, damit sie an Gott glauben, damit sie Gott vertrauen, damit sie nicht den Tempel zum Kaufhaus machen und Geld verdienen, sondern Gott anbeten. Sechs Gefäße für die jüdische Reinigung wurden bereitgestellt. Und sie symbolisieren auch das Blut Jesu. Dass die Reinigungsgesetze des Volkes Israels aus dem Alten Testament überflüssig macht. So jedenfalls haben das die Kirchenlehrer Irenäus und Cyprian auch schon ausgelegt. Das Gesetz ist erfüllt. Dadurch, dass durch das Blut Jesu Christi der Zugang zu Gott ermöglicht worden ist. Mein Vertrauen auf Jesus, mein Glaube an Gott ermöglicht mir die Gemeinschaft mit Gott. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach sagen und zu dem Schluss kommen, was er euch sagt, das tut. Und das Zweite, und seine Jünger glaubten an ihn. Nicht alle. Seine Brüder, von denen in Vers 12 berichtet wird, dass sie mit den Jüngern der Mutter die Hochzeit verließen, haben später mal, wurde von ihnen gesagt, dass sie nicht an Jesus glaubten. Es ist eine bewusste Entscheidung. Ich vertraue Jesus. Ich vertraue das, was er sagt. Ich nehme das für mich in Anspruch. Ich tue das, was er sagt. Aber da, wo wir uns darauf einlassen, da werden wir von ihm gesegnet und werden mit dem Heil konfrontiert und versehen, dass auch der Psalmist zum Beispiel im Psalm 91, Vers 16 gibt. Weil ich mich auf dich verlasse, gibst du mir Anteil an dem Heil, an dem Einswerden mit Gott, an der Gemeinschaft mit Gott, an dem Gerettetsein, an der Anwartschaft auf den Himmel. Anteil an allen Segensmöglichkeiten, die Gott uns eigentlich gibt. Er hat uns, wie Paulus in Epheser 1 sagt, mit himmlischen Gütern gesegnet, im Vorfeld schon. Und das sind einfach Ausdrücke dessen, dass selbst wenn wir durch Schwierigkeiten zu gehen haben, durch Kriegswirren, durch Krankheit und Leid, dass er dann auch bei uns ist, dass wir getragen sind in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit und seiner Geduld. Er wird es dann gut machen. Und da, wo wir, wie David es auch sagt im Psalm 23, wenn wir durch dieses finstere Tal gehen, dann ist er trotzdem bei uns. Dann hilft er uns. Aber es kommt darauf an, das zu tun, was er uns sagt und dass wir an ihn glauben, ihm vertrauen und ihm gehorchen. Amen.